Also wir wollen heute Nachmittag jetzt die biblische Grundlage unseres Themas uns ein bisschen anschauen. Es ist ja immer sehr schön, ein Wort Gottes zu haben, aber und darüber alles Mögliche zu erzählen, aber es braucht auch immer eine fundierte Grundlage und das kann nur das Wort Gottes selbst sein. Also der ganze Vers heißt in Römer Brief, Kapitel 8, Vers 21, denn auch sie, die Schöpfung, soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Also dieser Vers aus dem Römerbrief, der hat es ja in sich, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn man ihn oft genug liest und immer innerlich immer wieder bewegt, dann beginnt man zu ahnen, dass in diesem einen Vers im Grunde das ganze Evangelium verborgen ist, die ganze frohe Botschaft enthalten ist. Also seit 1,5 Jahren bewege ich jetzt diese Stelle und ich habe den Römerbrief immer und immer wieder gelesen und manches Mal habe ich mich erschrocken, was für ein Thema ich da eigentlich bearbeite, was für ein gewaltiges Thema, über das ich ja hier nur ausschnittsweise sprechen will. Aber ich habe es mir auch nicht ausgesucht, sondern das stieg wirklich innerlich in mir so auf, als ich dann an euch dachte und an das letzte Jahr dachte. Und ich wusste, dass der Heilige Geist uns ein Stück weiter auf diesem Weg führen wollte, mit dem er letztes Jahr so begonnen hat. Und dass er uns wirklich in die Freiheit der Kinder Gottes führen will. Und darum geht es ja, letztlich immer mehr zu erfahren, wer wir in Christus sind und wozu wir auf dieser Erde sind. Also ich kann mich erinnern, als Kind gab es so einen kleinen Katechismus, so ein kurzes Heftchen und da stand alles Wichtige drin, was man als ein Kind glauben musste. Und wir mussten das auch auswendig lernen, Vers für Vers. Habe ich natürlich auch nicht gemacht. Ne? Der erste Vers hieß, wozu sind wir auf Erden? Und dann habe ich also gelernt, wir sind dazu auf Erden, dass wir den Willen Gottes erfüllen. Und weiter weiß ich es auch schon nicht mehr. Und der Pastor hat das abgefragt. Und wir saßen so in 3 Reihen hintereinander. Und ich saß vorne in der Mitte. Und entweder fing er von rechts an oder von links an. Er fing nie in der Mitte an. Und bis ich dran war, wusste ich es auch. Aber ich habe es mir nicht ernsthaft nachhaltig gemerkt. Aber die Frage ist natürlich wirklich wichtig. Wozu sind wir denn auf dieser Erde? Und was für einen Auftrag haben wir? Denn wenn es nicht sinnlos ist, dass wir hier auf dieser Erde rumlaufen, dann haben wir ja auch einen Auftrag. Und wie sind wir denn für diesen Auftrag ausgestattet, wenn es denn Gottes Plan ist, dass wir hier auf dieser Erde einen Sinn zu erfüllen haben? Es geht also darum zu lernen, als erwachsene Christen vom Heiligen Geist geleitet zu sein und zu leben. Und dann vollmächtig sein Evangelium zu verkünden. Und der Grund, warum es uns überhaupt gibt, uns Christen, warum wir uns hier und immer wieder in Gemeinschaft von Gläubigen versammeln, dieser Grund, der liegt allein in Jesus Christus. Ohne Jesus, den Christus, ist alles nur menschliches Machwerk und zur Vergänglichkeit verurteilt. Und das erleben wir ja tagtäglich. Die Unzulänglichkeit des Menschen, und sei er auch noch so gebildet, begabt, gelehrt, begütert oder sonst wie anders bevorzugt, also die ist offensichtlich, diese Unzulänglichkeit des Menschen. Es gibt zwar sehr gebildete Leute, aber irgendwann findet man einen, der ist noch gebildeter. Und es gibt sehr reiche Leute und irgendwann trifft man auf einen, der ist noch begüterter. Und es gibt sehr talentierte Menschen, aber es gibt auch irgendwann immer noch welche, die sind noch talentierter. Also wir merken unsere Begrenztheit und wir bemerken auch unsere Unzulänglichkeit. Und alles das, was wir so glauben, was wir so können und was wir so sind, also das verhindert ja keine Katastrophen. Es verhindert auch nicht den Zerfall der Schöpfung. Und es bringt auch keine Gleichheit hervor und keine Freiheit und schon gar keine Brüderlichkeit. Wir wissen das alle. Und wir erleben wirklich eine gefallene Schöpfung. Und so eifrig wir uns auch bemühen mögen und so eifrig wir auch forschen mögen und so eifrig wie auch die Wissenschaft forschen mag, man hat doch deutlich den Eindruck, und die Wissenschaft untermauert das ja auch gerne, wir gehen rasant schnell dem Abgrund zu. Also es geht rasant abwärts. Wenn man die Zeitung, die Nachrichten liest, immer abwärts. Es gibt immer irgendwelche Propheten, die schreckliche Dinge für uns voraussagen. Doch Gott sei Dank, in Christus Jesus haben wir eine Perspektive, haben wir eine Hoffnung. Wir haben die Hoffnung auf Herrlichkeit, sagt Paulus im Kolosserbrief. Mit ihm, mit diesem Christus, wird alles, unser ganzes Leben, ja sogar die ganze Schöpfung erst sinnvoll und lebenswert. Herr Paulus schreibt an die Philipper, dass wir eine himmlische Berufung Gottes in Christus Jesus haben. Und die ist unser Ziel. Da heißt es in Philipper 3,14, das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Unsere Berufung ist also der Siegespreis. Das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis, Doppelpunkt, der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Der Grund für das Erscheinen Jesu auf dieser Erde, der Grund seiner Sendung, ist in seiner Botschaft begründet. Und diese Botschaft, die finden wir in Lukas 4. Nach der Taufe im Jordan, da beginnt Jesus sein öffentliches Wirken, indem er in der Synagoge von Kapharnaum anfängt zu lehren. Und als bei ihm das Buch dort reicht, das er daraus vorlesen soll, schlägt er das Kapitel 61 von Jesaja aus. Und die Botschaft ist diese. Sie ist uns ganz gut vertraut, wir kennen sie ganz gut, aber man hört ganz schnell auch drüber weg. Da heißt es, Lukas 4, Vers 18 und 19, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Darum geht es ja doch. Den Armen eine frohe Botschaft, eine Lebensperspektive zu bringen. Gefangene freizusetzen, wir haben das heute Morgen schon ein bisschen betrachtet. Den Blinden das Augenlicht zu sehen, das geben, dass sie wieder sich orientieren können, dass sie am Leben teilhaben können. Und die Zerschlagenen in Freiheit zu setzen, damit das Gnadenjahr des Herrn, auch wenn es ausgerufen ist, wirklich für alle wirkmächtig wird. Und als Jesus seinen Dienst beendet, da beendet er ihn so. Stelle ist uns auch sehr vertraut, steht bei Matthäus 28, 18 bis 20. Da sagt Jesus, mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Alle Vollmacht. Nicht ein bisschen, nicht so nach Gelegenheit, grundsätzlich alle. Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Da gibt es ja Parallelen zwischen dieser Jesaja-Stelle und diesem Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt, dass er seine Vollmacht an sie überträgt, um alle Völker zu Jüngern zu machen, also alle unter den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes zu stellen, alle Völker alles zu lehren, was Jesus gelehrt hat, und ihnen zu versichern, dass er immer mit ihnen sein wird. Und wie das konkret aussieht, das beschreibt Markus im 16. Kapitel ebenfalls auch zum Abschluss des Lebens Jesu. Da sagt Jesus: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Also das fand ich spannend. Das habe ich dieses Mal eigentlich auch zum ersten Mal so richtig gelesen, dass das Evangelium der ganzen Schöpfung verkündet werden soll. Na, wir kennen ja diese nette Begebenheit von dem Franziskus, der den Vögeln gepredigt hat. Das finden wir ja auch nett, ne? Ist ja auch irgendwie ganz nett. Aber es ist ja natürlich nicht nur eine nette Begebenheit, die man mal so, ja, das war jetzt eben besonders großer Heilige und der war besonders sanftmütig und so. Und darum, nein, nein, es ist dieser Auftrag Jesu Christi, den wir haben, das Evangelium der ganzen Schöpfung zu predigen, weil eben die ganze Schöpfung der Knechtschaft unterliegt, wie Paulus sagt. Also predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Da leuchtet wieder Jesaja 61 auf. Uns sind diese Stellen ja sehr vertraut. Aber erleben wir das eigentlich, was Jesus uns hier aufträgt? Gehören wir zu dieser Gruppe der Auserwählten, die diesen riesigen Auftrag ausführen sollen? Ja, also manchmal erleben wir das ja so ein bisschen. Aber jeder von uns? Nein, leider nicht. Niemand von uns wird behaupten können oder wollen, er lebe den absoluten Willen Gottes und er führe die Botschaft Jesu vollmächtig aus. Das ist leider wahr, aber kein Grund zur Traurigkeit. Absolut kein Grund zur Traurigkeit. Paulus schreibt an die Römer im 7. Kapitel, Vers 18 bis 20. Nehmen wir das. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das vollbringe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der es bewirkt, sondern die in mir wohnende Sünde. Also das ist ja eine schwierige Geschichte. Manche leiden darauf aus ab und sagen, siehste, der Paulus, so errettet war der ja auch gar nicht. Der hat ja da auch, war ja auch ständig in der Sünde da verfallen. Ich glaube, es ist ein bisschen differenzierter zu betrachten. Das Wollen ist bei mir vorhanden. Wenn das Wollen in mir vorhanden ist, dann habe ich mich auch entschieden, das Gute tun zu wollen. Das ist für Gott immer wichtig, dass ich mich entscheide, seinen Willen zu tun. Das reicht Gott. Aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Ich aus meinen Kräften kann es nicht. Das merken wir immer wieder. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das vollbringe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der es bewirkt, sondern die in mir wohnende Sünde. Der Paulus drückt hier praktisch aus, dass wir zwar diesen Christus schon in uns haben, aber die Folgen der gefallenen Sündennatur, die sind immer noch in uns. Wir sündigen immer noch wieder. Nur unsere Identität, die ist eine andere geworden. Denn wenn wir in Christus sind und Christus in uns ist, dann sind wir diese neue Schöpfung. Und da fallen wir durchaus in Sünde und da müssen wir auch angemessen mit umgehen. Das muss man vor den Herrn bringen. Das ist alles richtig. Aber unsere Identität ist eine andere geworden. Und das ist bei Paulus auch so. Wenn Paulus' Identität nach wie vor die eines alten Sünders gewesen wäre, hätte er gar nicht in Vollmacht so seine Botschaft ausführen können. Denn es ist ja so, seit Adam leiden wir unter den Folgen des Sündenfalls. Und wir erleben auch als Christen, als Menschen, die den Erlöser Christus als Retter erfahren haben, so wie Paulus, dass es einen ständigen Kampf zwischen unserem wiedergeborenen Geist und unserem der Welt und dem Fleisch verhafteten Körper gibt. Also dieser Kampf zwischen der Geist und der Seele und dem Körper, je nachdem, was stärker ist, schlägt er sich auf die eine oder auf die andere Seite. Wir fühlen uns regelrecht manchmal fremdgesteuert, obwohl wir doch eigentlich guten Willens sind. Aber dann fährt der Paulus fort in Kapitel 8, Vers 1 und 2. Und das ist sehr wichtig zu lesen. Man muss das immer im Zusammenhang lesen. Man darf nie einen so einen Vers rausnehmen und sagen, siehste, da steht es ja. Nein, man muss immer das Ganze sehen. Und da heißt es, jetzt also gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Für die, die in Christus Jesus sind, gibt es keine Verurteilung mehr, auch wenn sie zwischendurch mal wieder gesündigt haben. Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Der menschliche Geist kann nur einem Gesetz gehorchen. Entweder gehorcht er dem Gesetz des Geistes in Christus Jesus oder er gehorcht dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wenn ich aber Christus in mein Leben aufgenommen habe, habe ich mich entschieden, dem Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus zu folgen. Es gibt also ein Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit, könnte man auch sagen, die uns regiert. Ein Gesetz des Geistes und des Lebens, das uns bestimmt, wenn wir Jesus Christus als Herrn unseres Lebens annehmen. Wir sündigen zwar immer wieder, aber wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde. Christus in uns, da kann man kein Sünder mehr sein. Also unser Papst sagt ja immer wieder so gerne, ich bin ein Sünder. Und dem kann man ja nicht widersprechen. Wir sind ja alle Sünder. Aber alle wissen, selbst wenn sie unseren Papst vielleicht nicht so sehr wertschätzen, wie wir das tun, dass er doch wirklich ein wunderbarer Mensch ist, der von Gott einen wunderbaren Auftrag hat und sich auch wunderbar gebrauchen lässt, ohne Rücksicht auf sein Alter und auf seine körperlichen Kräfte und auf sonst was. Also man spürt aus den Dingen, die er sagt und lehrt, wirklich auch die Liebe Gottes. Das widerspricht sich nicht. Das widerspricht sich nicht. Ich werde da nachher spätere Stelle nochmal drauf zurückkommen, auf diese etwas zwiespältige Geschichte. In Johannes 6, Vers 63, da sagt Jesus etwas sehr Wichtiges. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Das darf uns doch Mut machen. Die Worte Jesu, das Wort Gottes, das in der Bibel für uns aufgezeigt ist, das hält uns am Leben, das stärkt unseren Geist so sehr, dass das, was unsere Seele, unser Körper, das, was die Bibel das Fleisch nennt, dass das immer weniger Dominanz über uns hat. Letztendlich geht es um diese Dominanz. Je stärker der Geist wird, je mehr muss sich die Seele und der Körper auch unterordnen. Es liegt an dieser Rebellion Adams gegen Gott, der den Worten der Schlange mehr Gewicht gab als dem Wort Gottes und durch seinen Ungehorsam die geistige Gemeinschaft mit Gott verloren hat und sich freiwillig damit dem Geist der Welt und letztlich damit dem Geist des Todes unterstellt hat. Denn der Fluch der Sünde war und ist Beschwernis, Streit, Sorgen, Nöte, Krankheit und letztlich Tod. Das Leben Gottes, der ja ewig ist, das verspielte Adam für ein mit den Sinnen zu erfassendes, scheinbar besseres Leben, das Satan ihm anbot. Damit verlor er das ewige Leben und er erbte die Vergänglichkeit und den Tod. In dieser Tage bei einem meiner Spaziergänge musste ich darüber nachdenken. Und ich dachte, es ist ja sinnig mit diesem Baum des Lebens und dem Baum der Erkenntnis. Also solange Adam mit dem Herrn im Garten Eden spazieren gegangen ist, hat er offensichtlich noch nicht das Verlangen gehabt, von einem dieser Bäume zu essen. Brauchte er auch nicht, weil in der Herrlichkeit Gottes, in der er mit ihm unterwegs war, fehlte ihm gar nichts. Ich glaube auch nicht, dass er da Hunger hatte. Also er hat von diesem Baum nicht gegessen. Und der Herr stellt auch als Zeichen seiner Größe zwei Bäume in die Mitte des Gartens, den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Der Baum des Lebens, das Symbol für die Ewigkeit, was unbegrenzt ist. Und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, der praktisch auch die Begrenzungen klar macht. Dies ist gut, das ist böse und das kann ich nur mit meinem Verstand, mit meinen fünf Sinnen erfassen. Und es ist ein Baum sinniger Weise. Und dieser Adam muss sich jetzt entscheiden und er darf sich auch entscheiden. Es ist auch die Größe Gottes, dass er das zulassen kann. Welcher Herrscher dieser Welt kann schon so eine Entscheidung zulassen? Er kann das zulassen, dieser Gott, dass Adam seinen freien Willen benutzt, sich für das Leben oder für den Baum der Erkenntnis zu entscheiden. Und Adam entscheidet sich für den falschen Baum. Und er isst von diesem Baum, der die Seele, den Verstand, die fünf Sinne symbolisiert. Und damit fällt er eben aus dem Paradies. Aber Gott lässt sich seinen Schöpfungsplan von niemandem vermiesen oder durcheinander bringen oder zunichte machen. Und darum leuchtet in diesem Baum des Lebens im Paradies schon das Kreuz auf, das ja auch aus Holz ist. Es ist auch ein Baum. Und Christus am Holz des Kreuzes trägt praktisch unsere Schuld, die Schuld Adams und unsere Schuld, die durch die Fehlentscheidung des Guten und Bösen gekommen ist, trägt er ans Kreuz, um durch diesen Erlösungstod wieder uns das ewige Leben neu zu schenken und uns damit den Zugang wieder zum Baum des Lebens zu schaffen, sodass praktisch dieser Fehlentscheidung Adams durch das Erlösungsopfer Jesus Christus wieder aufgehoben ist und wir alle wieder von diesem Baum des Lebens jetzt essen können. Und je mehr wir von diesem Baum des Lebens essen werden, umso gesünder werden wir auch werden. Und wir haben es dann gar nicht mehr nötig, weil wir im Grunde gar nicht dazu geschaffen sind, wirklich mit unseren begrenzten Mitteln zu erkennen, was denn tatsächlich gut und böse ist. Ne, unsere Mütter haben ja immer gesagt, ja, mach das so und so. Und ich sagte das so, ich mein's ja nur gut mit dir. Und ich glaube, jede Mutter hatte diesen Spruch oder Vater hat diesen Spruch auch schon losgelassen. Wir kennen den alle. Ich mein's ja nur gut mit dir. Ich habe damals in einer Pädagogikvorlesung von meinem Professor gelernt, das Gegenteil von gut ist nicht schlecht, sondern gut gemeint. Weil wir begrenzt sind. Wir wollen das Gute, aber mit unseren Fähigkeiten sind wir dazu nicht in der Lage. Wenn wir es wirklich könnten, dann wären wir tatsächlich Gott. Das ist nämlich der feine Unterschied zwischen Gott und uns, dass wir eben als menschliche Geschöpfe doch ein bisschen begrenzter sind als Gott. Das sollten wir uns gut merken. Ja, das war mir so während meines Spaziergangs auf einmal so aufgegangen. Also, nur in der Gemeinschaft mit Gott gibt es ewiges Leben. Und nur der von Gott, dem Vater, gesandte Sohn, Jesus der Christus, der als Mensch bereit war, die Schuld Adams zu tilgen, der, weil er sündlos war, dieser Christus, den Geist Gottes in sich trug, nur der konnte also durch sein Blutopfer am Kreuz die Menschheit vom Frevel Adams erlösen. Wenn wir also zu Christus, dem Herrn, gehören wollen, wenn wir ihm unser Leben geben, uns unter seine Regentschaft, seine Herrschaft stellen, dann entscheiden wir uns, in und aus seinem Geist heraus zu leben. Und darum ist es notwendig, dass wir wiedergeboren werden, wie Jesus es dem Nikodemus sagt. Dass wir alle die Einhauchung des Heiligen Geistes, also unsere Firmung, erfahren und bewusst annehmen. Und dass wir alle unser persönliches Pfingsten erleben, die Ausgießung des Heiligen Geistes, die Taufe im Heiligen Geist, dass wir das als Erwachsene ganz bewusst annehmen. Denn genau dieser Heilige Geist ist es, der uns erlöst von der Erfüllung des Buchstabens des Gesetzes, das kein Mensch aus eigener Kraft erfüllen kann. Also im Alten Testament gab es 400 und so und so viel Vorschriften und 200 und so viel Gesetze. Also selbst die sehr gesetzestreuen Pharisäer konnten das nicht erfüllen. Es kann kein Mensch erfüllen. Aber Jesus erfüllte durch sein Leben nicht nur den Buchstaben des Gesetzes, denn er tat ja keine Sünde, sondern er lebte aus dem Geist des Gesetzes, indem er die Schöpfungsintention des Vaters wieder lebendig machte durch sein Wirken. Sein Ziel war und ist die Wiederherstellung der Gemeinschaft Gottes mit seinen Geschöpfen, mit all seinen Geschöpfen, die Heilung und Befreiung der gesamten Menschheit und der gesamten Schöpfung. Die Befreiung der Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit beginnt also damit, dass ich mich für diesen bewussten Schritt auf Jesus zu entscheide und seinem Ruf, ihm zu folgen, auch annehme. Die Fischer, die Jesus rief, die ließen ihre Netze fallen und die gingen mit ihm. Und sie ließen alles zurück, was bisher ihr Leben ausmachte. Ihren Beruf, ihre finanzielle Sicherheit, ihre Familie, ihre vertraute Umgebung, ihre Pläne, alles. Und sie folgten diesem Wanderprediger. Sie vertrauten sich diesem Rabbi, diesem Lehrer an und ließen sich von ihm führen. Und sie setzten alles auf diese eine Karte. Und es war ja so damals, nicht nur ganz Israel wartete damals auf einen Retter, der sie hoffentlich von der Unterdrückung durch die Herrschaft der Römer da befreite. Von dieser Knechtschaft, darauf warteten sie, dass sie davon befreit würden. Auch die einzelnen Menschen wussten, dass sie persönlich einen Retter brauchten, einen Erlöser. Was man ja an diesen Menschenmassen ablesen kann, die da immer zusammenkamen, und die diesem Umkehrruf des Johannes zum Beispiel folgten. Das waren ja ganze Heerscharen, die da in die Wüste zogen und sich von diesem Umkehrruf beeindrucken ließen und sich taufen ließen. Aber wir wissen ja, dass längst nicht alle bereit waren, so radikal diesem neuen Propheten, diesem Jesus zu folgen, der da in der Synagoge von Kapharnaum so vollmächtig auftrat und so wirkmächtig durch Zeichen und Wunder hervortrat und handelte. Viele, vor allem die Gelehrten, die Intellektuellen, die Theologen, die Gebildeten, die wollten die Sicherheit ihres Wissens durch die Kenntnis aller Gesetze und Gebote und die damit gegebenen Privilegien, die wollten die nicht aufgeben. Sie hatten ein hohes Bild von sich selbst. Sie bildeten die Elite der Gesellschaft und sie hatten ja auch entsprechendes Ansehen. sollten Sie diesem dahergelaufenen Rabbi, der keine Torahschule besucht hatte, der ein Zimmermann war, ja, das wusste man ja doch schließlich, sollte man dem denn folgen, auch wenn er eindrucksvolle Zeichen und Wunder tat und sich erstaunlich gut in den Heiligen Schriften auskannte? Hatte dieser Jesus etwa einen Pharisäer geheilt? Einen, der es doch sicherlich verdient gehabt hätte, weil er doch so gottesfürchtig war und die Sabbatschritte abzählen konnte. Dabei hatte der Pharisäer ja immerhin Sklaven, die seine tägliche Arbeit für ihn taten, sodass er sich den Luxus leisten konnte, auch die Sabbatschritte abzählen zu können. Und dann musste man das Ganze ja auch erstmal beobachten. Erstmal abwarten, mal gucken, was denn da so draus wird. Vielleicht war ja alles nur ein Strohfeuer. Und es hat ja auch schon immer wieder falsche Propheten gegeben. Wusste man ja auch nicht so genau, wieso. Also, nee, da war man sich ja nicht so sicher. Und dieser Jesus, war der denn wirklich gottesfürchtig, wenn er sich erdreistete, Gott seinen eigenen Vater zu nennen und sich selbst als Sohn Gottes? Tja, also ich habe dann mal nachgeguckt, wo denn im Alten Testament aufgeschrieben ist, dass Gott Vater ist. Also im Buch der Weisheit habe ich so eine Stelle gefunden, bei Jesaja und auch im Psalm 82 wird Gott tatsächlich schon als Vater benannt. Und das wussten sie natürlich auch aus den Schriften, dass sich Gott dort als Vater bezeichnen lässt. Aber so konkret, wie dieser Jesus das tat, also das war ihnen dann doch ein paar Nummern zu viel. Das wollten sie nicht. Im Buch Deuteronomium, Vers 32,6, habe ich eine schöne Stelle gefunden. Und zwar ist das dieses Lied, was Moses dem Volk Israel singt, bevor er vom Herrn heimgeholt wird. Und in diesem Lied preist er die Großtaten Gottes. Und da heißt es in Deuteronomium 32,6, ist das euer Dank an den Herrn, du dummes, verblendetes Volk? Ist er nicht dein Vater, dein Schöpfer? Hat er dich nicht geformt und hingestellt? Also, der Mose liest seinem Volk da auch nochmal abschließend ganz schön die Leviten. Aber er sagt, ihr wisst es doch, dass es euer Vater ist, euer Schöpfer. Und so herausfordernd wie die Botschaft damals war für die Pharisäer und die Gebildeten, genauso ist sie es heute auch. Man braucht ja nicht sehr viel Fantasie, um sich die Möglichkeiten, Schwierigkeiten auszumalen, mit denen sich Jesus konfrontiert sähe, wenn er heute, jetzt, in unserer Zeit, auf dieser Erde plötzlich auftauchen würde, um seine Botschaft zu verkünden. Stellt es euch vor, würde plötzlich in der deutschen Bischofskonferenz in der Versammlung aufstehen. Oder er stände in Rom auf dem Petersplatz und würde seine Botschaft verkünden. Ich weiß nicht, wie lange er dort stehen würde. Auf jeden Fall würde man ihn erstmal vorsichtshalber einsperren wegen Ruhestörung und Ordnungsstörung. Da bin ich mir ganz sicher. Die Botschaft als solche ist nämlich nach wie vor brisant. Zwar hat sich das Evangelium fast über die ganze Erde ausgebreitet, so durch die Möglichkeiten der modernen Technik ist es ja wirklich möglich bis an die Enden der Erde. Und durch die Jahrhunderte durch hat es ja immer mutige Männer und Frauen gegeben, die das Evangelium wirklich mit ihren Möglichkeiten bis an die Enden der Erde verbreitet hat. Und viele, viele, sehr viele haben auch ihr Leben für diesen Christus gelassen. Und das Blut der Märtyrer, das ist auch als Same ganz mächtig aufgegangen, allen Widerständen zum Trotz. Da gibt es gar keine Zweifel. Und doch, wir alle, wir kämpfen mit schwierigsten Herausforderungen des Lebens. Wir erleben Kränkungen, Verletzungen, Verlust, Krankheit. Obwohl wir das Evangelium haben und wissen, dass es eine Frohbotschaft ist. Wir alle leben heute mit den digitalen Medien. Und wenn ich mal mit meinen Computersachen da nicht so richtig weiter weiß oder mit meinem Handy oder so, dann kontaktiere ich meine Enkel und dann versuchen die mir das zu erklären. Und wenn dann gar nichts mehr hilft, dann sagen sie, Omi, drück mal den Reset-Knopf. Also alles zurück auf Anfang. Und wenn man das macht, alles zurück auf Anfang, dann setzt man das ganze System in diesen ursprünglichen Zustand zurück und muss man wieder von vorne anfangen. Und dieses System der Wiederherstellung, das funktioniert ja nicht nur bei Computern oder ähnlichen Systemen. Es funktioniert auch im geistlichen Sinn. Denn schon die Propheten des Alten Testaments riefen das Volk ja immer wieder zur Buße, das heißt zur Umkehr auf. Das ist ja auch über viele Jahrhunderte ein Stück weit pervertiert worden, dass man im Mittelalter meinte, die Buße bestände darin, dass man sich selbst möglichst viel peinigte und Leid zufügte und dass dann durch die Schmerzen man geläutert wurde. Das passiert bestimmt auch. Aber das Wesentliche bei der Buße ist wirklich, dass man umkehrt, dass man sich um 180 Grad rumdreht und es anders macht, genau anders als vorher. Und dieser Umkehrruf durch die Propheten, das ging bis hin zu Johannes dem Täufer. Und diesen Ruf der Umkehr, den nimmt Jesus ja auch auf. Lukas 5, 32. Und da sagt der Jesus, ich bin nicht gekommen, um Gerechte, sondern Sünder zur Umkehr zu rufen. Also, wir haben eine Chance. Und ein solches Seminar wie hier, das ist eine gute Gelegenheit, dass wir uns alle vom Geist ganz neu zurüsten lassen. Und das ist hier so etwas wie so ein geistliches Update, um das mal so modern auszudrücken. Manches, was wir reden, denken und tun, das müssen wir vielleicht genauer unter die Lupe nehmen. Vor allem, wenn uns die entsprechenden Früchte fehlen oder zu klein oder zu wenig vorkommen. Und manches braucht auch vielleicht eine neue Energiespritze oder mehr Übung oder mehr Zeit. Vielleicht muss man manches einfach auch wegwerfen, wenn es nicht taucht. Also ich musste da in meinem Rahmen meiner Lehrersache musste ich auch so eine Fortbildung machen über Beratung. Und es war eine sehr interessante Fortbildung. Ja, ich habe auch ein bisschen was gelernt. Aber das Wichtigste, was ich gelernt habe, war ein einziger Satz und der hieß, wenn du von einer Sache schon alles gemacht hast, was du wusstest und du kommst nicht voran, dann musst du nicht mehr von dem machen, sondern was anderes. Fand ich sehr einleuchtend. Also, man muss dann die Zahl seiner Gebete und seiner Rosenkränze auch nicht die vielen Seiten der Schriftlesung verdoppeln und verdreifachen und vervierfachen in der Hoffnung, dass dann doch hoffentlich endlich vielleicht irgendwas passiert. Dann muss man vielleicht innehalten und mal hören, ob der Heilige Geist einem nicht einen ganz neuen Eindruck gibt, dass man etwas ganz anderes tun muss. Wir alle müssen immer wieder umkehren. Also kehren wir jetzt zu unserem Ausgangsvers zurück. Denn auch sie, die Schöpfung, soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das ist das Ziel, die Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes dahin zu gelangen. Im Johannesevangelium heißt es im ersten Kapitel, Vers 12 und 13, ist uns auch sehr vertraut. Allen aber, die ihn aufnahmen, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also alle, die an den Namen Gottes glauben, werden Kinder Gottes, weil sie von Gott dazu gemacht worden sind. Der Mensch macht es nicht. Und hier leuchtet ja auch auf, was Jesus dem Nikodemus sagt, wovon wir dann in der Apostelgeschichte auch lesen und was wir auch als charismatische Bewegung für uns als wesentlich erachten. Es braucht ein Bekenntnis zu diesem Jesus. Es braucht den Entschluss, sich von ihm in seine Familie rufen zu lassen. Und es braucht diesen seinen Vater Gott als oberste Autorität anzuerkennen. Es braucht sich wirklich als Kind Gottes zu sehen und zu wissen um die Bedeutung der Kindschaft, der Sohnschaft und des göttlichen Erbes und letztlich sich dann auch in Dienst nehmen zu lassen und diesen Auftrag als Kind Gottes, als Jünger Jesu und als Gesandter des Königs aller Könige auch auszuführen. Das jedoch ist nur möglich, wenn wir diesen Jesus kennen. Seine Botschaft nicht nur gelesen und gehört haben, sondern mit dem Herzen verstanden haben. Deshalb müssen wir wissen, wer unser Gott wirklich ist und was er für uns sein will. Was es bedeutet, ihn als Vater zu haben. Also unsere sehr persönlichen Vaterbilder stehen dieser Erkenntnis ja sehr oft im Wege. Und wir sind ja auch nicht so gerne Kinder. Wir freuen uns doch endlich, den Kinderschuhen entwachsen zu sein und der elterlichen Obhut entkommen zu sein. Wir sind doch Erwachsene. Bei den jungen Leuten kann man das so merken. Hurra! Eins meiner Enkelkinder ist jetzt 18 geworden. Endlich 18. Kann ich jetzt machen, was ich will? Mama, kannst du mir mal eben? Das geht parallel einher. Ja, auf dem Katholikentag in Saarbrücken hatten wir einen Stand und da hatten wir auch CDs auch liegen und da unter anderem liegt da hinten auch noch meine Schafe hören meine Stimme. Da kam einer vorbei und guckte und sagte, ja, ja, lange genug Schaf gewesen, das fehlt mir auch noch. Also der hatte mit diesem Thema gar nichts an Hut. Und natürlich ist es ja richtig, wir haben unsere Kindheitserfahrung. Aber unsere Kindheitserfahrungen haben überhaupt nichts damit gemein, was unter der Kindschaft Gottes zu verstehen ist. Also niemand von uns, glaube ich, hier ist Kind eines Vertreters aus dem Hochadel. Glaube ich nicht. Geschweige denn das Kind eines Königs. Und in dieser Welt kennen wir uns auch nicht gut aus. Und unser Bild von dieser Welt des Königs, das ist auch davon geprägt, was wir so durch an diesen weltlichen Königskindern ablesen können. Und diese bunten Blätter, die verkünden das ja dann auch noch. Aber das ist ja alles durchaus nicht anziehend, finde ich. Und niemand von uns lebt in einem Königreich. Und für Schweizer, denke ich, ist das auch sehr schwer vorstellbar, in einem Königreich zu leben. Und die Könige, die Königreiche früherer und heutiger Zeit, sie sind für uns als Modell auch nicht sonderlich attraktiv. Ein Königreich, das nicht nur repräsentiert, sondern souverän regiert, dafür gibt es in der Geschichte genügend Beispiele, aber sehr wenig gute. Ja, weiß Gott das denn nicht, dass wir mit Königreichen so schlechte Erfahrungen gemacht haben? Dabei muss man ja nicht vergessen, Gott wollte kein Königreich einsetzen. Die Israeliten haben zum Herrn gesagt, gib uns einen König, so wie die anderen Völker auch einen haben wollen. Wir wollen einen haben. Na gut, hat Gott gesagt, dann sollen sie auch einen König haben. Also es war nicht Gottes Idee. Also, weiß Gott das nicht, dass wir schlechte Erfahrungen mit Königreichen haben? Doch, weiß er ganz bestimmt. Aber das Bild Gottes als König und als Herr der Herren und König der Könige, es taucht immer wieder auf. Vielleicht habe ich gar keine Folie mehr, dann lese ich es euch so vor. Offenbarung 10, 17. Steht doch gar nicht auf der Folie. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott über den Göttern und der Herr über den Herren. Er ist der große Gott, der Held und der Furchterregende. Er lässt kein Ansehen gelten und nimmt keine Bestechung an. Deuteronomium 10, 17. Der Herr, der Gott aller Götter, er lässt kein Ansehen gelten und nimmt keine Bestechung an. Fand ich auch interessant, das dieses Mal zu lesen. Das habe ich schon oft gelesen, aber dass das da schon stand, wusste ich nicht. Und das ist ja das, was Autoritäten gerne auszeichnet, dass das Ansehen der Person durchaus was macht. Und das mit der Bestechung, das wissen wir ja auch. Das ist das entscheidende Merkmal nämlich gegenüber weltlichen Herrschern, welche Position sie auch immer einnehmen mögen. Bei Gott gilt kein Ansehen der Person und er ist nicht bestechlich. Steht in 2. Chronik 9, 7, steht auch in Römer 2, 11 und anderen Stimmen. Und in der Offenbarung heißt es, Offenbarung 19, 16, auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte trägt er den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Fand ich auch spannend. Das Gewand, der Mantel, der auch Autorität darstellt, darauf ist sein Name geschrieben, König der Könige, und auf seiner Hüfte. Und dann habe ich auch nachgeguckt, habe das auch gehört. Die Hüfte symbolisiert im Alten Testament immer die Kraft. Das ist das Kraftzentrum. Auf der Hüfte, auf dem Kraftzentrum, hat Jesus den Namen König der Könige aufgeschrieben. Es gibt also nichts Höhergestelltes auf Welt als unseren Gott. Und sein Name ist König der Könige und Herr der Herren. Und dessen Kinder sind wir. Das muss man mal einen Moment auf sich wirken lassen. Wir fassen es trotzdem nicht, sonst würden wir ja anders auftreten. Johannes 1, 12, wir haben sie eben schon gehabt, die Stelle, ich lese sie nochmal. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus seinem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Johannes sagt es ganz deutlich und Jesus wiederholt es in seinen Lehren, dass es um eine geistige Kindschaft geht, nicht um eine biologische. Es geht um eine, die dem menschlichen Machtwillen entzogen ist. Eine Kindschaft, die man sich nicht verdienen kann, sondern die gegeben wird, die man geschenkt bekommt. Diese Kindschaft erhalten wir durch die Annahme seines Namens, durch Adoption. Letztlich würden wir heute sagen. Eine Adoption setzt mich in allen Punkten rechtlich gleich mit natürlichen Kindern. In Bezug auf finanzielle Versorgung und Erbe, aber auch Fürsorge, Liebe und Anerkennung. Ich muss nicht um meinen Status kämpfen, denn der ist gerichtlich dokumentiert und ein für alle Male festgelegt. Also, meine Christine hat mal irgendwann zu ihren beiden Geschwistern gesagt, mich hat Mama ja ausgesucht. Gott hat uns ausgesucht. Und wenn wir seinen Namen annehmen, dann antworten wir auf das Ausgesuchtsein. Gott hat alle ausgesucht. Und alle, die darauf antworten, die erben diese Kindschaft. Wir sind sozusagen im Familienstammbuch Gottes eingeschrieben. Eingetragen in das königliche Abstammungsregister. Wir erhalten einen Platz im Stammbaum der königlichen Ahnentafel, so wie Jesus, dessen Stammbaum in Lukas 3,38 aufgeführt wird und der endet mit, in der Einheitsübersetzung heißt es Enosch seit Adam, der stammte von Gott. Bei Luther heißt es, der war ein Sohn des Enosch, der war ein Sohn Seths, der war ein Sohn Adams, der war Gottes. Und dazu gibt Gott uns alle seine Vollmachten. Mehr noch, Gott hat uns letztlich auch seine Bankvollmacht, seine Kreditkarte sozusagen gegeben. Wir können wirklich frei schalten und walten, wenn wir begreifen, welche Rechte und Möglichkeiten wir dadurch haben, welche Autorität uns im Reden und im Handeln zukommt und welche Freiheit wir haben. Wenn wir das begreifen, dann werden wir die Tatsache, dass wir Kinder Gottes sind, mit ganz neuen Augen betrachten. Wir können und dürfen und werden unser Land einnehmen und mit der ganzen Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit zu werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und dazu wollen wir in diesen Tagen wirklich ein paar konkrete Schritte noch weitergehen.